Ich denke, da gibt es so viele Menschen, die viel älter sind als ich. Und ich erzähle heute etwas, wie Gott in diesen 36 Jahren, wo ich unterwegs bin, oder wo er mit mir unterwegs ist, etwas zu erzählen. Aber ich bin immer wieder überwältigt worden in all diesen Jahren, wo Gott mir eigentlich die Chance gegeben hat, überhaupt ihn zu entdecken, die Gnade zu erleben, ihn anzunehmen. Also die nachfolgende Sendung ist für Zuschauer unter 16 Jahren nicht geeignet. Also wenn jemand schwache Nerven hat, dann soll er rausgehen. Nein, das ist natürlich ein spürlicher Witz und gleichzeitig ist es aber nicht unbedingt ein Witz, weil vieles, was in unserem Leben abläuft, manchmal mit Dämonie zu tun hat. Es hat mit unglaublichen Sachen zu tun, wo man sagt, der spinnt ja, das kann gar nicht passieren und so weiter. Und das ist manchmal dann halt so, dass man etwas einfach muss stehen lassen muss, weil man seine Geschichte nicht kennt. Oder wer bin ich? Im Grunde genommen kennt ihr mich ein Stück weit. Im Grunde genommen kennt ihr mich eigentlich noch nicht. Ich bin ein Mensch von 8 Milliarden bald einmal hier auf dieser Erde. Also 8 Milliarden Original, 8 Milliarden einzigartige Menschen. Ich bin bald 55 Jahre jung, im besten Alter. Wir sind bald auch in diesem Jahr 30 Jahre verheiratet. Eben, die Els wird rausgegangen, weil sie genau weiss, wie das so ist mit mir. Seit 30 Jahren teilen wir zusammen das Leben teilen und sind mit Höhen und Tiefen unterwegs. Bevor ich zum Glauben gekommen bin, habe ich immer mir gedacht, oh Herr, ich wünsche mir ein Harem. Das muss doch toll sein, so viele Frauen wie möglich zu haben. Eben ja, ich gehe jetzt nicht näher darauf ein, das kommt dann später noch. Und Gott ist humorvoll. Der gehört eben auch schon Gebet, bevor man überhaupt bewusst ist, dass Gebet Gebet sind, oder? Und hat dann gefunden, du musst gar nicht meinen, ich schenke dir 3 Töchter, dann hast du dein Harem. Und so ist es gewesen. Ich habe 3 wunderbare Töchter, die eine, die kennt ihr, die ist dort hinten, die Noemi. Tabea, die älteste, und links, die ist in England wieder seit 3 Monaten. Und Salome ist verheiratet und ist in der Nähe von Burgdorf geblieben. Das ist Noemi übrigens auch. Und dann haben wir noch den Freund dort, Luca, gell? Seit 25 Jahren bin ich Heilsarmee-Offizier. Mit Freude bin ich das. Ich könnte mir nichts anderes vorstellen. Vor 3 Jahren war eine Aussendung und ich war völlig fasziniert, als der Aufruf kam. Sie haben den Aufruf gemacht aufgrund von neuen Offizieren und ich bin aufgeräumt und habe fühlen wollen. Bis ich dann gebückt habe, ich bin schon Offizier. Ich kann nicht mich anmelden, wenn ich schon unterwegs bin mit dem Heiland in diesem Dienst. Ich habe Krankenpfleger gelernt. Vielleicht das nächste Bild wegen dem Nurse. Ich war Krankenpfleger gewesen. Was soll man dem sagen? Ich bin Krankenpfleger geworden, weil ich bin Karosseriespengler ursprünglich, habe ich gelernt, aufgrund von meinem Vater, der sehr ein aristokratischer Mensch war. Also ich hatte keine Chance gehabt. Ich musste machen, was er gesagt hat und habe nach 2 Jahren dann abgebrochen. Und ich wusste, er schmeißt mich raus. Das hat er mir mit 16 ganz klar gesagt. Er hat gesagt, wenn du abbrichst, dann ist dort die Tür, ich kenne dich nicht mehr. Und so ist es gekommen, 2 Jahre später, mit 18 Jahren, hat er mich auf die Straße gestellt. Aber ich hatte schon einen Job im Spital und auch ein Zimmerli. Das war zwar schlimm. Ich kann nicht alles erzählen jetzt, aber das war ein prägender Inhalt. Und ich habe aufgrund von einem Unfall im Fußballspielen, bin ich im Spital und hatte einen tollen Nachbar, einen älteren Mann, der hat tagsüber geschlafen und in der Nacht hat er Radau gemacht und das hat mich fürchterlich aufgeregt. Und ich wusste ja 2 Möglichkeiten. Ich bin dort ganz frisch im Glauben gewesen und ich wusste, die eine Möglichkeit ist, er ist am nächsten Morgen nicht mehr am Leben. Ich habe gefunden, das ist nicht so christlich, das sollte man vielleicht nicht machen. Und dann habe ich gefunden, ich könnte mir etwas aus der Bibel lesen, das ist vielleicht viel gescheiter und das habe ich dann gemacht. Und so ist er wach geblieben. So haben tagsüber wach behalten, damit er am Abend geschlafen hat und mir hat es auch gedient. Und dann habe ich gefunden, das ist der Beruf, ich werde Krankenpfleger, da kann ich den Leuten aus der Bibel vorlesen. Das ist dann ganz anders gekommen und dann gemerkt, das ist doch ein bisschen anders. Du hast eine kleine Kraft und hast mein Wort behalten und hast meinen Namen nicht verleugnet. Ich bin mit Freude ein Nachfolger Christi, aber ich habe unglaubliche Höhen und Tiefen erlebt durch die Nachfolge. Und je mehr man an der Front ist, desto mehr wird man angegriffen. Das ist mit dem Grund, und das ist eine Schleichwerbung, das ist mit dem Grund, dass wir als Chorgemeinschaft ganz fest für den Steph und Deborah beten müssen, weil sie werden am meisten angegriffen, weil sie die Hauptverantwortung haben. Und ich habe das Gottlob oft erleben in den Chors, dass Leute im Gebet eingestanden sind für uns. Das Wissen um die eigene Ohnmacht. Ohne Gott kann ich nichts tun. Das Ringen um einen klaren Kurs. Das Wort Gottes ist die alleingültige Richtschnur. Der Mut zum eindeutigen Bekenntnis auf Jesus Christus von Nazareth. Eigentlich alles, was wir leben als Christus, sollte immer darauf hinweisen, dass Christus mein Herr ist und dass es um ihn allein geht und um nichts anderes. Das ist die Begründung für die offene Tür, die die Gemeinde in Philadelphia geworden ist. Wir sollen nicht etwas aus eigener Kraft machen. Wir sollen nicht unsere eigenen Werke fabrizieren, sondern wir sollen Gott in allem, wo wir sind, immer wieder fragen, was hast du dir ausgedacht? Was hast du parat für unser Chor hier in Aarau, im Umfeld, wo wir leben? Wie können wir dir dienen? Wie können wir dir gefallen? Wie können wir das umsetzen, was dich erfreut? Ich habe es schon erwähnt, ich habe ein Harem wählen. Also jetzt nicht verschrecken, aber das ist nun mal so. Alles Sex oder was? Das ist das, was mein Leben prägt hat, von 12 Jahren ab. Ich bin in einem nicht-christlichen, in einem katholischen Elternhaus aufgewachsen, habe einen patriarchischen Vater gehabt, eine ängstliche Mutter, zwei ältere Geschwister, die 6 und 7 Jahre älter wie ich, die sind beide in den Gimmer gegangen. Und ich bin Legastheniker, ich bin Linkshänder und das hat mein Leben prägt. Mein Vater hat mir von klein auf gesagt, aus dir wird nichts rechts. Eigentlich, du bist ein Banaus, dass es dich noch gegeben hat, so dass du noch im Nachkommen bist, das war eigentlich ein riesen Fehler gewesen. Also mein Leben ist als ein Fehler betrachtet worden, bei mir daheim. Und das hat man mit der Zeit geglaubt. Oder? Wenn ich einen Nagel einschlagen wollte, ich habe jedes Mal mir auf den Daumen gehauen. Es ist gar nicht anders gegangen. Und der Vater war ursprünglich Schreiner von Beruf. Oder? Aber der hat mir nicht geholfen. Er war ein lieber Vater, aber sehr ein strenger Vater. Und ich bin dann einen Monat, also ich bin nach Hamburg, meine Schwester hat dort in der Morgenpost geschafft und konnte nach Hamburg können, in die oberen 10'000, in eine Welt, die ich einfach genial gefunden habe. Und dort ist ja auch die Reeperbahn und da habe ich gefunden, wow, die muss ich natürlich sehen, oder? Ich bin dort gerade 18, also nein, ich bin noch nicht 18, ich war 17 und bin in dieser Reeperbahn entlang gegangen und dann ist so ein riesen Bulle da gestanden, hat mich zum Bier eingeladen und wie ein Schaf bin ich hinten nachgelaufen und dann bin ich dort gesessen. Und das ist unglaublich. Ich war so gut aussehend, ich hatte 3 Frauen aufs Mal neben mir gehabt. Die sehen, was ich für Chancen hatte in meinem Leben. Aber es ist überhaupt nicht um das gegangen. Das ist die Falle, wo man reintrammt. Ich war dann dort und als ich dann gesagt habe, 30 Mark, wo sie Champagner bestellt haben für 900 Mark, habe ich aufs Mal gemerkt, jetzt habe ich ein Problem. Wie komme ich da wieder raus? Und du kommst nicht einfach raus, wenn du mal drin bist. Nachher sind die ganz schnell wieder gegangen, die 3 Frauen, und dann ist der Rausschmeisser, der war etwa 3 Köpfe grösser als ich, mir auf den Schoß gesessen. Und dann wusste ich, jetzt ist nicht mehr lustig. Und ich hatte keine Ahnung, was ich jetzt mache. Und ich bin dort rausgekommen, also gar noch die Liste, wie teuer das Zeug ist. Mein Vater hat hinterher gefragt, du fehlen Kommas auf dieser Preisliste. Ich habe dann nichts gesagt, was das für eine Preisliste ist. Aber ich bin rausgekommen und meine Schwester hat mir anschließend gesagt, dass du da rausgekommen bist, ist ein Wunder. Und ich habe noch nichts von dem gewusst. Meine Schwester hat das auch nicht gewusst. Das ist ein Wunder, dass du das überlebt hast. Weil man trifft immer wieder Leute an, die am Strassenrand sind und ums Leben gekommen sind. Oder? Und das ist heftig gewesen. Aber Gottes Plan habe ich eben noch nicht gekannt, aber es war schon vorhanden gewesen. Und das ist gewaltig. Ich bin dann nach einem Monat später Einführungskurs eben als Karosseriespengler gehabt und habe dann bei meiner Tante gewohnt. Und mein Cousin hat mich nicht eingeladen zu einer Veranstaltung. Und weil ich sauer war auf meinen Cousin und weil mein Cousin mir eigentlich immer das Leben schwer gemacht hat, bin ich auf ihn zugegangen, habe ihm sozusagen meinen Schein beigetreten und habe gesagt, ich komme mit, egal wo es hingeht. Und so habe ich mich selber eingeladen an eine offene Veranstaltung von Christen. Wenn ich das gewusst hätte, wäre ich nicht gegangen. Weil Christen sind für mich das dümmste Volk gewesen, was es überhaupt gegeben hat. Es gibt nichts Dümmes. Also so bin ich auch aufgewachsen. Christen, mit denen musst du nichts zu tun haben. Und darum, ich bin doch nicht blöd. Jesus Christus, das kannst du gar vergessen. Ich bin aber dort hingegangen. Und das, was dort passiert ist, ist für mich bis heute unerklärlich. Das war der 12. Mai 1984. Oh nein, jetzt habe ich... Genau. Das ist noch wichtig. Lassen wir das Lied laufen lassen, ist gut. Genau. Dazu hatte es noch keine Pandemie gehabt. Also der Saal war proppevoll gewesen. Und wie ich eben bin, ich bin mitten in den Kuchen hineingesessen. Ich habe meinen Fuß also richtig eins auswischen, bin mitten in den Kuchen hineingesessen und habe Unglück gehabt. Und als sie dann das Lied gesungen haben, ist mir bewusst geworden, wo ich bin. Aber da ich im Kuchen gesessen bin, konnte ich nicht mehr raus. Das war ein riesen Problem für mich. Ich hätte am liebsten davonlaufen wollen, weil ich nichts von diesen Christen wissen. Ich sitze aber in dem Kuchen und habe mir überlegt, was machst du jetzt? Und bin dann halt provokativ gewesen. Aber das hat Gott nicht gross interessiert. Das war noch toll von ihm, für mich weniger. Und es ist eine Dombildschau gezeigt worden von einer gutbürgerlichen jungen Frau. Sie ist im Bauernverhältnis aufgewachsen. Also es hat überhaupt nichts mit Bauern und so weiter zu tun, nicht, dass man es falsch versteht, aber das ist dort so dargestellt worden. Einfach, sie ist in einem guten Elternhaus aufgewachsen, hat dann auch von Rauchen, auch von Trinken, ist abgerutscht in die Welt hinein, hat dann auch von Drogenszenen abgerutscht, hat dann auch von Anschaffen müssen, ist im Schlamm versunken und hat dann schlussendlich keine Zukunft mehr gehabt. Das ist mein Psalm eigentlich, 40, 2 bis 6. Dort kann man eigentlich ein bisschen lesen, wie mein Leben ausgesehen hat. Und dann ist die Hand Gottes gekommen. Hat sie aus dem Schlamm rausgerissen und auf einen Felsen gesetzt. Und dann ist ein Zeigefinger gekommen und die Stimme im Hintergrund, wenn heute Jesus Christus zurückkommt, bist du vor Gott gerechtfertigt. Und ich bin gar nicht provokativ mitten im Zentrum gesessen. Ich bin so erschlagen gewesen und ich genau gewusst, wenn das stimmt, was ich jetzt mitbekommen habe, dann habe ich das Messer am Hals und dann bin ich tot, wenn ich hier rausgehe. Weil das, was ich bis zu dem Zeitpunkt gelebt habe, das hat die ins Gefängnis geführt. Das war mir völlig bewusst gewesen. Oder? Und dann habe ich gewusst, ich muss zurückbleiben. Ich muss zulassen, was das mit dieser Bibel auf sich hat und mit dem Leben Jesu Christi. Weil mein Leben ist von, ich kann heutzutage natürlich schmunzeln, das sagen vielleicht viele, das haben wir ja auch gemacht, das ist doch nicht so tragisch. Mein Leben ist von Horrorfilmen geprägt gewesen, von A bis Z. Ich habe am Schluss am Oben fast nicht mehr gewusst, wie ich im Bett liegen, weil ich ja ständig das Gefühl hatte, es sind lauter Mächte in diesem Zimmer. Und die sind auch da gewesen. Und das hat Panik verursacht. Wir sind nämlich mit den Kollegen auf dem Friedhof und haben die grössten Sprüche gemacht und meint, wir sind 7 Helden und so weiter. Oder bis am Schluss die Gräben sich fast bewegt haben. Wir haben so Panik gehabt, zeitweise. Und das hat mein Leben geprägt. Und wenn man mit dem Teufel spielt, ihr Lieben, der klopft nicht an und sagt, ich komme dann mal kurz schnell vorbei. Der kommt einfach. Der prägt dein Leben, ohne dass du es merkst. Und das ist eigentlich passiert. Wir sehen dort den 12.5. und den 26. Mai. Gott ist humorvoll, das ist mein Geburtstag. Aber an dem oben hat jemand Geburtstag gefeiert, der am 25. Geburtstag hatte und hat mich eingeladen. Und um 23:45 um Mitternacht hat einer, der IG-Leiter, der mich heimgebracht hat, vor dem Geburtstagsfeier zu mir gesagt, bist du schon gerettet? Und ich hatte keine Ahnung, was gerettet sie anbelangt. Also einfach, das war für mich alles noch zu frisch. Und er hat gesagt, ich ist in Ordnung, ich bete einfach. Dann hat er von beten, habe ich auch noch nie erlebt. Ich bin gar nicht rausgekommen, was der mit mir macht. Dann hat er betet. Und dann hat er Amen gesagt und Gott dankt, dass ich jetzt beten tue. Jetzt musst du mal beten, wenn du keine Ahnung hast, was das ist. Du sitzt nebendran, du hast keine Ahnung, was sollst du tun. Und dann tut es mit dir, weil der Heilige Geist in dich kommt. Und das ist passiert. Aufs Mal habe ich nur noch angefangen zu beten oder es hat mit mir betet. Und am Schluss bin ich mir vorgekommen, wie ich am Schweben bin. Ein riesiger Druck ist weg, eine riesige Last ist weg. Es war alles neu gewesen. Und das ist passiert in meinem Leben. Das war unbeschreiblich gewesen. Unbeschreiblich gewesen. Ich habe dann früher die Vollmacht von Gott dürfen erfahren. Wie ich schon gesagt habe, ich hatte einen strengen Vater, ich hatte noch einen strengeren Lehrmeister als Karosseriespengler und schlussendlich habe ich gewusst, wenn ich abbreche, der schießt bei meinem Vater raus, wie ich schon erwähnt habe. Und ich muss rechtzeitig eigentlich in die Schule und bin am Morgen, weil ich die Bibel gelesen habe, spät dran gewesen. Bin dann mit dem Töffli Richtung Bahnhof gefahren, der Zug ist schon dort gestanden, ich bin bei der Unterführung durch, einen auf und der Zug hat gefahren. Und ich habe zu Gott gesagt, Herr, halt den Zug an. Und der Zug stoppt, der Kontrolleur macht die hinterste Tür auf und winkt mir zu, ich soll einsteigen. Völlig gestört. Er hat mich zwar zusammengestaucht, aber ich habe gefunden, stauch du mich zusammen. Gott existiert, alles andere interessiert mich nicht. Gott tut Wunder und das prägt mein Leben bis heute. Gott tut Wunder. Wir können Gott Sachen mitteilen und er tut Wunder. Es ist aber nicht so, dass man einfach so machen kann und es passiert etwas. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Am 12.09.84, ich komme fast nicht vorwärts, aber das sind einfach wichtige Sachen, habe ich die Zeichnung gemacht. Und ich habe Gott gesagt, Herr, zu unter Stunde gehen, das soll ich sein. Ich bin nicht gerade ein super Zeichner, aber ich bin es trotzdem. Ich will in die Mission, ich gehe in die Mission und will Vollzeitler werden. Ich gebe mein Leben voll und ganz, es gibt nichts anderes. Und das ist passiert. Ich habe zwar nicht gewusst, wann, wo und auf welche Art und Weise, aber wenn man dann die weitere Geschichte anschaut, ist ein Inhalt passiert, bevor ich die Elspe kennengelernt habe. Ein halber Christ ist ein ganzer Unsinn. Sei ganz sein oder lass es ganz sein. Ein junger Mann hat mal mir gesagt, du, mich gurkt das so an mit den Christen. Ich will von dem Ganzen nichts wissen. Das war im Auto drin, dann habe ich Halleluja gesagt. Dann ist er fast zusammengebrochen. Er hat gesagt, wieso Halleluja? Jetzt habe ich gesagt, ich will nichts wissen. Dann habe ich gesagt, das ist die Chance für Gott, dass er mit deinem Leben etwas anfangen kann. Weil alles, was lauwarm ist, spuckt er aus. Sag lieber ganz klar, ich will nichts wissen. Und dann wird Gott mit dir wieder unterwegs sein. Oder bist ganz klar entschieden und gang den Weg mit dem, weil etwas Halbes bringt es nichts. Ich habe schon manchmal gesagt, ich tue lieber 80 Jahre sündigen in dieser Welt, als dass ich ein halbpatziges Leben führe. Das ist das Dümmste, was es gibt, in meinen Augen. Entweder ganz entschieden oder ganz bleiben lassen. Der Gründer von der Heilsarmee, William Booth, hat gesagt, ein Mensch, der durch Jesus Christus gerettet wurde, soll, nein, muss ein Retter für die Menschheit sein. Es geht nicht um Zwang, sondern es geht um Freiheit. Christus hat uns zur Freiheit berufen, dass man die Originalität, wo du bist, wo ich bin, dass man die voll und ganz nutzt, um sein Reich zu bauen. Weil jeder von uns braucht es auf dem unterwegs sein. Gegen den Strom schwimmen. Ich liebe das. Die haben mich wahrscheinlich schon ein bisschen kennengelernt. Ich tue gerne ein bisschen provozieren. Das hilft, zum auch nachzudenken. Ich tue auch bei mir selber oft so handeln. Ich hinterfrage mich immer und immer wieder. Lebe ich auch nach 36 Jahren noch das, was Gott eigentlich sich gedacht hat? Oder ist es einfach eine Alibi-Übung geworden? Etwas, was jetzt schön ist und ja, man hat es ja gut miteinander, oder? Und ich denke, das darf es nicht geben. Und wenn man die Geschichte von Daniel kennt, die Freunde, die sind entschieden gewesen. Die haben alle zusammen sind sie gegen den Strom geschwommen. Sie haben ganz eine klare Linie gezogen gegenüber der Regierung und so weiter. Oder sie haben das gemacht, was Gott ihnen offenbart hat. Und bei mir ist das nicht anders. Oder ich habe den Fußballunfall gehabt, den ich schon geschildert habe, der dazu geführt hat, dass ich dann die Leute konnte aus der Bibel lesen. Aber es war eben nicht so gewesen, sondern ich bin dann Krankenpfleger geworden. Aber ich bin, wie soll ich das sagen, ich bin ein sehr ureigener Krankenpfleger gewesen. Ich habe mehr die Leute zum Lachen gebracht, als dass ich da meine Arbeit sehr gut verrichtet habe. Also ich habe schon meine Arbeit gut verrichtet, aber ich habe immer gefunden, die Leute müssen lachen in diesen Spitalbetten. Das ist viel wichtiger. Und das Wichtigste einfach mit ihnen den Weg gehen. Ich habe meine Sache so schnell gemacht, dass ich mit ihnen rausgegangen bin, dass wir etwas erlebt haben, wenn man unterwegs war. Es hat aber den Weg zu meiner Frau geführt, die auch Krankenpflegerin ist. Das war die schönste Frau auf dieser Abteilung am ersten Tag, wo ich frisch angefangen habe als Diplomierte. Sie hat nur noch nicht gewusst, was für ein Glück das sie hat, oder, mit mir. Aber, oder was sie eingeht mit mir, man kann es auch so anschauen. Wir sitzen manchmal am Morgentisch und dann haben wir so Diskussionen und dann merkst du, wir können, ich kann nur mit Paul danken. Seither mache ich das immer, was du sagst. Du hast recht, das klappt. Das klappt, das war ein sehr guter Gedanke. Ich habe den Weg in die Psychiatrie gesucht, also nicht, dass ich dort hingegangen wäre, aber ich war in der Psychiatrie 5 Jahre am Arbeiten und das hat mein Leben erweitert. Ich durfte so viel tiefe Inhalte erleben. Aber ich habe dann auch gemerkt, dass ich eigentlich, oder wir beide, der Berufung davorrennen. Wir haben geheiratet im 91, wir sind nach Afrika in die Flitterwoche, also Hochzeitsreise, sind beide krank geworden, beide schwer krank. Elspeth hatte über 40 Grad Fieber und ist fast gestorben. Und ich habe 3 Tage nach der Hochzeit hat mich ein Wespe, weil ich aus einer Gugge getrunken habe, hat es mich inwendig in den Hals gestochen und ich bin fast verstickt. Also wir hatten eigentlich eine unglaublich tolle Startsituation für unsere Hochzeit. Also wir sind beide und wir haben in Afrika Gott geschworen oder einfach mindestens Gott gesagt, wir gehen sogar in die Offiziersschule, wenn du uns jetzt behilflich bist. Und ich bin am Boden gelegen, weil ich bin ja auch, also ich habe in Afrika auch ein Dings noch gehabt, nach dem Wespenstück, ob es Zusammenhang hat, weiss ich nicht, aber ich habe viel zu viel kalte Getränke getrunken und hatte einen Magen, wie sagt man denn, also einen Infekt gehabt in Afrika. Und ich war am Boden und es war, wie mir der Teufel effektiv den Hals zudrückt. Und ich habe nur noch zu Gott geschrien, soll jetzt helfen. Und das ist alles geschehen und wir haben dann uns Gott geweiht für die Kadettenschule, was wir dann auch nach langem Hin und Her gemacht haben. Sie hätte Elspeth noch weniger wollen gehen wie ich. Ich war ja schon entschieden seit dieser Zeichnung. Und am 31. Juli bin ich als fußballbegeisterter junger Mann nochmal Fußball spielen, kurz vor der Kadettenschule. Und dann habe ich noch einen blöden Unfall gemacht. Ich habe Kreuz- und Seitenband gerissen. Also das war für die Diagnose, die ich im Spital bekommen habe. Ich habe das schöne Teil bekommen. Ich habe das extra behalten. Ich nehme mich immer wieder mit, so als Mahnmal. Und ich habe dann zu Gott gesagt, das akzeptiere ich nicht. Ich war noch in Israel mit dem Daniel Harry und er hat gesagt, Gott ist mein Arzt. Und mit dieser Wahrnehmung bin ich dann zum Daniel Harry und zu anderen gegangen in dem Basel 1 und habe gesagt, ich bete jetzt mit mir und dann tut Gott ein Wunder und ich bin gesund. Und dann haben sie gebetet und dann habe ich die Schienen abgezogen, ich habe Krücken unter das Bett geschmissen, bin dann am Freitag in Strumpfer gewesen, am Samstag haben sie über mich gebetet. Sonntag nochmal und dann am Montag bin ich wie ein gebückter Mann einkaufen mit der Elspeth. Ich hatte Schmerzen, unglaublich. Aber mein Kopf hat einfach gesagt, nein, die Schmerzen die bilde ich mir nicht mehr ein. Gott hat ein Wunder getan. Am Mittwoch bin ich dann mit den Krücken, nein, die habe ich daheim gehabt, mit den Krücken auf dem Buckel ins Spital wegen dem Operationstermin und habe ihm dann ein Stück auf den Schragen gelegt und gesagt, ich bin gesund. Es gibt keine Operation, ich habe keine Zeit. Und dann fand ich, es auf den Schragen liegen. Das ist gar nicht möglich. Und er hat vorne ganz klar zeigen, dass es kaputt ist. Und er hat es nochmal kontrolliert und hat gesagt, es ist nichts mehr da. Dann kann ich heim. Und das ist so gewaltig. Gott tut Wunder, Gott greift ein. Aber ich auch töricht sein, das bin ich eben gewesen. Ich bin dann in der Kadettenschule schlussendlich gleich wieder Fußball spielen und der allererste Match habe ich wieder das kaputtes Knie gehabt. Zwar ein Meniskusschaden, aber der hat ambulant durchgeführt werden. Dann habe ich es begriffen. Man sollte vielleicht noch ein bisschen mehr hören, was Gott sagt, dass man dann handelt. Mein Leben war prägt durch das, was ihr hier seht. Denn wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Mächtigen und Gewaltigen, nämlich mit den Herren der Welt, die in dieser Finsternis herrschen, mit den bösen Geistern unter dem Himmel. Ich bin 13 Jahre lang plagt worden. Ich habe immer massive Durchfälle gehabt, unerklärliche Durchfälle. Ich habe nicht irgendwie Magen-Darm-Grippe gehabt und so weiter. Ich habe Durchfälle gehabt, bin dann erschöpft gewesen, zusammengebrochen und ins Spital gekommen. Und jedes Mal hat es geheißen, ich sei kerngesund. Es war mein Professor sogar da, vor mir gestanden, 6 zukünftige Ärzte rundherum. Und dann hat er gesagt, hier haben wir ein typisches Beispiel von Simulantitis. Du liegst im Bett und er sagt, du bist ein Simulant, ein Professor. Wir haben nichts gefunden. Ich war gesund. 13 Jahre lang ein Martyrium. Und dann nachher, als ich dann Offizier geworden bin, also in der Schule hat es schon schlimme Sachen gegeben. Also das eine war ein Traum, wo ich so rote Augen erlebt habe, effektiv. Ich hatte einen Kombi in diesem Traum. Dort ist Bibel drin und viele Sachen, die mein Leben ausgemacht haben. Und jeder Kadett ist vorbeigekommen und hat etwas mir weggenommen. Und am Schluss war die Bibel noch, eine dunkle Gestalt und ich. Und dann hat die Bibel weggenommen, die dunkle Gestalt. Und ich bin im Bett gesessen und habe nur die Bewegung gemacht, hat mir Elspe gesagt. Und sie ist nicht rausgekommen, sie ist aufgewacht, weil ich da einen riesen Kampf hatte im Bett. Und das war genau das, was ich gesehen habe. Ich habe um die Bibel gekämpft. Und als die Gestalt sich umdreht hat, sind es rote, feurige Augen gewesen. Also der Teufel hat mir das wegnehmen, was er eigentlich, was Jesus wollte, dass ich ein Leben führe im vollzeitlichen Dienst. Und Beat Schultes, die einen kennen, die anderen nicht, der hat, das ist der Erste, der mich ernst genommen hat. Also ich habe in der Kadettenschule viele, die Geschichte kann ich auch noch erzählen, viele Sachen erlebt, die so unerklärlich gewesen sind, dass viele Mitkadetten überfordert gewesen sind. Ich habe auch wieder so einen Halbdurchfall gehabt, bin zusammengebrochen. Und mein Kopf, also das, was in mir drin war, ist, mein Kopf hat sich auf den Boden geschlagen. Aber ich war an der Dili oben gewesen. Also ich habe mich gesehen. Und Elspeth hat mich dann in meinen Kopf gehabt und ich habe sie angezündet. Meine Zunge ist so weit rausgekommen. Cool. Und dann sind Kadetten gekommen und haben probiert, mich zu bändigen. Und einer ist dann gekommen, der vierte, und hat einfach im Namen Jesu Christi Ruhe gesagt. Und dann war es ruhig gewesen. Dann war bei mir alles vorbei gewesen. Und sie haben mich aufs Bett können legen. Und das sind alles so Inhalte, die mich in eine riesen Unsicherheit gebracht haben. Weil ich wusste, ich habe eine Entscheidung für Christus getroffen. Ich bin wiedergeboren. Ich lebe mit Jesus. Was ist nun los? Und so viele Christen, die dir auf die Schulter klopfen und sagen, du musst nur glauben und beten, dann kommt es gut, ist ein Witz. Das treibt dich so in eine Unsicherheit hinein. Du hast am Schluss das Gefühl, du drehst durch. Und wegen dem glaube ich heutzutage, es gibt so viele Menschen, die in der Psychiatrie sind, die eigentlich wollen glauben, aber die schaffen es nicht, weil so viele Sachen im Leben ablaufen, die viele nicht verstehen wollen. Und darum sind wir gnädig und gehen einen Weg mit den Leuten. Weil es ist so schlimm, wenn du so gebunden bist. Wir lernen jetzt das Beispiel, ich habe jetzt den Luca noch schnell anketten mit der Hundeleine. Nein, du musst nicht kommen. Wir lernen es von der Zeit her. Aber es ist so wie eine Hundeleine. Du bist angekettet, du hast das Gefühl, du bist frei. Und irgendwie tut es dich auch zurückbinden. Und ich sage den Leuten immer, wenn sie merken, die kommen einmal um einen Kreis um und irgendwo am gleichen Ort bremst die ab, dann müssen wir die Sache näher anschauen. Weil der Teufel ist besiegt, aber seine dämonischen Mächte sind immer noch da. Sind immer noch da. Wir müssen keine Angst haben vor denen, überhaupt nicht. Weil ich dann dafür erleben durfte, wenn euch nun den Sohn frei macht, der ist wahrhaftig frei. Das ist eine geniale Gewissheit, wirklich. Also, weil das habe ich erlebt. Und ich sage euch, weil ich so Sachen erlebt habe in der Schule, habe ich Kontaktlinsen rein, an dem Tag, wo der Beat vorbeikommen ist, mit einer Gruppe, die ihr auch noch kennt. Also nein, der Beat Schultes, aber der zwei, Paula und Dings, der Mann, genau. Die sind gekommen, zwei älteres Ehepaar da, zumal ganz liebe Menschen, und die haben so mit Inbrunst eine Gebetsgruppe gehabt bei der Elspeth, und ich bin mit dem Beat gewesen, und der Paula, ihr Mann, ist dabei gewesen, und zwei andere. Und Gott hat das Wunder da. Und ich habe erlebt, wie es von Rumoren hat. Ich habe zu mir gesagt, du, ich habe Angst, ich mache jetzt nicht gerade in die Hose. Oder? Es hat rumort und gemacht, es ist gegen Opsi gekommen. Es ist richtig Hals gekommen. Ich habe mich angefangen zu würgen, mein Maul ist aufgegangen und da ist irgendetwas rausgekommen. Ich habe es nicht gesehen, der Beat hat es gesehen. Weil er auch die Gabe hat, weil er auch in die unsichtbare Welt schauen kann. Und er hat mir 3 Tage später bestätigt, was ich gespürt habe, was er gesehen hat. Und von dem Moment an, Weil eben Pornografie mein Leben 6 Jahre prägt hat, aufs Brutalste mein Leben prägt hat, bin ich frei geworden von dem Ganzen. Das ist dann mit schlussendlich auch am Fenster zum Sonntag einmal gekommen. Eben alles Sex oder was. Und es ist so befreiend, wenn du, jetzt krass ausgedrückt, sündigen kannst, aber nicht mehr sündigen musst. Weil es ist frappant, wenn du Stimmen hörst und die sagen dir genau, wo du hin musst laufen. Die sagen dir, jetzt gehst du, ich muss auf die Toilette, oder? Jetzt gehst du dort hin und nimmst die dritte Tür von 5 Türen. Und du machst die Tür auf und was liegt dort? Ein Pornoheftchen. Also der Teufel hat mich genau an so Sachen hingeführt. Oder bist auf der Strasse und hörst eine Stimme und das heisst, jetzt musst du dort rechts, dann links, dann rechts, da ist ein Abfallkübel und dann flüpfst du den Deckel und du machst das und findest wieder pornografische Literatur. Ich war so prägt von dem Ganzen, das hat mein Leben völlig kaputt gemacht, auch als Christ. Und niemand hat mir helfen können. Bis ich ernst genommen worden bin und nicht ausgelachen worden bin, sondern ernst genommen worden bin und Hilfe bekommen habe, indem Jesus Christus mich absolut befreit hat. Amen. Das ist gewaltig. Mögt ihr noch? Ja. Ja. Okay, was haben wir da? Gut, ich lasse das aus. Es sind weiterhin Kämpfe gewesen. Ich hatte einen neuralgischen Schmerz gehabt, 2 Monate lang. Ich habe mich abklären lassen in alle Himmelsrichtungen, weil das ist jeden Tag eine halbe Stunde brutalste Schmerzen. Ich bin ins Zimmer gegangen, habe nur noch ins Kopfkissen geschrauben und den Kindern gesagt, weit weg, schiesse ich euch etwas an. Das war so schmerzhaft gewesen. Oder? Und ich nicht gewusst, was es ist. Es ist über mir gebetet worden, alles gemacht worden, nichts. Und dann habe ich gesagt, wie es im Römer 8, 28 steht, okay Herr, ich akzeptiere es. Alle Dinge dienen dir zum Besten. Wenn ich den Schmerz jetzt habe, jeden Tag eine halbe Stunde, dann akzeptiere ich es. Ich habe das geschrieben in meinen Kameraden. Und als ich es abgeschickt habe, am nächsten Tag das erste Mal nichts kam. Und ich habe es vermisst. Wenn du 2 Monate lang jeden Tag Schmerz hast, hast du oft das Gefühl, es fehlt etwas. Eigentlich sollte jetzt der nächste Mal der Schmerz kommen. Ich habe bis heute nie mehr Schmerzen gehabt. Gott hat das weggenommen aufgrund des Bekenntnisses. Ich nehme es aus deiner Hand entgegen. Ich will dir dienen, Gott Vater. Alleine dir dienen. Gott werden wir nicht los. Ich hatte eine Phase in meinem Leben, wo ich gesagt habe, ich kann ja gar nicht wollen. Dem hat Elisabeth am Anfang gesagt, Gott hat mich zuerst geliebt. Ich habe euch gesagt, Christen sind für mich das dümmste Volk gewesen. Ich habe nie wollen Christ werden, das war das Letzte gewesen. Ich habe nie gesucht nach Christus, nach der Bibel. Es hat mich überhaupt nicht interessiert. Und ich hatte eine Phase als Offizier, wo ich gesagt habe, Gott, es gurkt mich an, ich will nicht mehr, ich will meinen Weg gehen. Ich will effektiv sündigen und ich habe es satt mit dem Gestürm immer. Und ich bin weggerannt, habe fast Dummheiten gemacht. Und Gott lässt dir wie eine Leine, der lässt dir recht viel Freiheit. Aber ich habe einen Punkt dann da, wo er sagt, jetzt ist gut. Noch weiter lasse ich dich nicht gehen. Oder? Und das Tolle war, ich durfte erleben, wie ich immer wieder in seine Arme gerannt bin. Immer wenn ich zurückgeschaut habe und gedacht habe, jetzt bin ich endlich weggekommen, bin ich wieder in die Arme gerannt. Das war zu dem Zeitpunkt nicht lustig. Das hat mich fürchterlich aufgeregt. Hinterher musste ich sagen, Gott sei Dank ist Gott so gnädig und hat so Geduld mit einem. Dann ist in Brienz der Tag gekommen wie jeder andere. Ich habe dort Sachen erlebt in Brienz, wo nicht ein einfaches Chor war. Ich muss mir vorstellen, ich habe beim Zügeln 3 Tage von Bauma nach Brienz hatte ich einen Traum gehabt und Gott hat mir gesagt, du musst dem Chor sagen, Verwesungsgeruch, Todesgeruch, das passt Gott nicht, dem müssen Buße tun. Ja toll, sag das mal im Chorleitungsrat als erste Aussage, wenn du dort sitzt, zu frischen Kameraden, die du nicht kennst, die sind des Todes, Halleluja. Dann weisst du jetzt, du musst weiter vorrennen. Und in Brienz hat er mir das noch einmal gesagt und dann ist der Chorleitungsrat gekommen und ich habe dann gefunden, okay, ich will es machen. Ich packe gar noch nicht erst aus, weil wahrscheinlich zügle ich jetzt dann gerade wieder. Und hat dann das gemacht und dann hat einer dort drinnen auf Brieke und gesagt, endlich hat jemand den Mut, die Wahrheit zu sagen. Weil das ist ganz ein schwieriger Hintergrund, eine schwierige Geschichte hat das Chor gehabt, wo vieles kaputt gemacht hat und schon kaputt gegangen ist. Oder wir haben im ersten Jahr wunderbare Zeiten erleben, viel Versöhnung. Und dann ist der Unfall passiert. Völlig aus heiterem Himmel. Wir sind völlig unschuldig gewesen. Eine Frontalkollision, das Auto ist durch die Luft geflogen, weiter vorne ist ein Unfall passiert, das Auto ist durch die Luft geflogen und uns vorne auf ein Dings drauf. Und ich bin, bei mir hat das Brustbein ist gerade abeinander gewesen, weil wir haben 20 Minuten vorne den Platz getauscht. Elisabeth ist halt davon gefahren, weil ich noch Zeitung lesen wollte und ich bin zum Beifahrerseite über. Aber das war ein Geschenk von Gott gewesen, weil der Beifahrer hat kein Airbag gehabt, sondern nur die Fahrerseite. Wenn ich das Elisabeth auf dieser Seite gewesen wäre, das hätte sie womöglich getötet, weil ich doch noch ein bisschen einen anderen Brustkorb. Und weil sie das Bein anzieht beim Fahren, ich tue es immer unten rein, weil vorne war alles verwurstelt, das hat mir das Bein gerade zertrümmert. Sie hatte einen Trümmerbruch, einen Oberschenkelbruch. Oder? Und hinterher haben wir auch so gemerkt, ja, Gott hat ein Wunder da, auch wenn es heftig war. Aber Gott hat ein Wunder da und unsere Liebe zu Gott ist noch viel grösser geworden. Oder wir haben auch so gemerkt, wie die drei Freunde im Feuerofen. Gott hat sie nicht vom Feuerofen bewahrt, aber im Feuerofen hat Gott sie bewahrt. Nochmal ein Jahr später ist wieder ein Schrecken passiert. Prinz war so ein bisschen der Moment, wo unser Leben wirklich gekudelt hat und geschüttelt hat und wir sind überhaupt nie zur Ruhe gekommen. Nachdem wir einigermaßen wieder in die Ränge gekommen sind nach dem Unfall, war der Murgang zu Prinz und hat alles verschüttet und riesen Leid. Ich bin dort tagelang auch Keller ausschaufeln und so weiter. Aber wieder ein Schock. Und wenn ihr mich kennt, wisst ihr, ich habe nicht viel gedacht. Eben, manchmal denke ich zu wenig, sondern handle. Und habe dann einfach in der Tageszeitung einen Bericht geschrieben und gesagt, ob es echt bei uns Menschen nicht so aussieht wie die Schlammlawinen. Oder? Ich habe dann gemerkt, das war nicht so gescheit gewesen. Aber dort war eh schon alles kaputt gewesen, bevor ich das gesagt habe. Aber ich war davon überzogen gewesen, weil es hat so viele Sachen gegeben, Brienz, die schockierend waren. Ich habe meine allererste Gebetsversammlung in der ökumenischen, glaube ich, gewesen, von verschiedenen Kirchen, hat mich Gott gedrängt, zu beten für all die jungen Menschen, für Kinder, die sexuellen Missbrauch bekommen. Stellt euch vor, ich bin dort ganz frisch Offizier, ich sitze in einer Gebetsversammlung und bitte Gott, dass er eingreift für all die sexuellen Missbrüche, die stattfinden in diesem Dorf. Ich werde niemand mehr weiterbeten. Irgendwann habe ich die Augen aufgemacht und dann habe ich völlig entsetzt die Augen gesehen und gedacht, ich habe, glaube ich, etwas Falsches gesagt. Aber im ersten Jahr, als ich den Besuch gemacht habe, bin ich bei zwei Familien gewesen, wo genau das passiert ist. Sexueller Kindsmissbrauch. In der Heilsame. Wegen dem auch der Todesgeruch. Ja. Es passieren viele Sachen, die unglaublich sind und wir müssen hinhören. Wir müssen nicht mit den Fingern auf die Leute zeigen, das mit Sicherheit nicht. Aber wir müssen Buß tun. Auch wenn viele das nicht gerne hören, ich werde auch dort häufig angegriffen. Und nochmal ein Jahr später ist mein väterlicher Freund von dem Chor gestorben, der mich eigentlich promotet fast. Er hat mich wirklich geführt und hat immer wieder gesagt, hört auf das, was der Severino sagt. Er ist zwar manchmal ein Unmöglicher, aber im Grunde genommen meint er es gut. Tönt darauf hören. Und dann ist der Dings gekommen, der Moment, wo ich gesagt habe, ich mag nicht mehr. Mir lohnt das jetzt. Von der Zeit her. Oder von guten Mächten wunderbar geborgen, das kennen wir alle zusammen. Das ist das Lied, wo mich durch die schwierigsten Situationen in meinem Leben durchgedreht hat. Ich habe das x-mal gelost und immer wieder heule ich wie ein Schlosshund. Aber ich merke, ich bin dann bei Gott, in seinen Armen und komme zur Ruhe, finde Frieden, finde Liebe, finde Freude, um all das immer wieder umzusetzen, was Gott mir aufs Herz legt. Und diesen Text hat er mir gegeben, unmittelbar bevor ich von Brienz nach Burgdorf gegangen bin. Geh hin in dieser deine Kraft, ich werde mit dir sein. Ich habe zwei Jahre lang, in dieser schweren Zeit in Brienz, bin ich immer im Saal runter, jeden Morgen, habe eine Stunde gebetet und bin laufend in dem Saal rumgelaufen. Einfach Gott bittet, Herr, es soll alles brennen in meinem Leben, was nicht gut ist. Und es hat angefangen zu brennen. Und es hat so brennt, wie es Gott hat wollen, nicht wie ich es gedacht habe. Und das war erschütternd gewesen. Und ich habe dann nach langer Zeit wieder mal die Bibel von Anfang bis zum Schluss auf mich wirken lassen. Und das hat mir wieder einmal mehr auch gezeigt, wie die Bibel das Leben immer wieder auf eine klare Art und Weise verändert. Jemand hat dann eine prophezeiige Wahrnehmung an meinem Leben gegenüber gesagt, weißt du, Severino, du bist wie ein Pferd, die kennen ja das, wenn dort die Tür zu ist, bevor man dann raus kann, bevor das Pferd losrennt. Und du bist in dieser Box als Pferd und du willst raus und du kannst noch nicht. Es ist der Zeitpunkt, ist noch nicht da. Und er hat gesagt, du bist wie so ein Pferd. Sobald man dich loslässt, dann wird Gott wieder das umsetzen. Und das ist dann im Burgdorf passiert. Ich könnte jetzt gar noch mal eine Stunde ansetzen. Aber im Burgdorf sind so viele Sachen passiert, wo ich bis heute nicht weiss, warum. Also, oder ich bin vielleicht nur die eine Seite, das war dann um 2.08 Uhr, als ich frisch in Burgdorf war. Ich habe Gassenarbeit aufgebaut in Burgdorf von der Helsenmee aus. Und dann kommt ein Mann, ich sitze dort mitten im Kuchen mit diesen Randständigen, und dann kommt einer vorbei, schaut auf mich und sagt, das ist toll, teil sie mir wieder auf der Straße, dort hinten gehört sie. Und ich habe da schon ein bisschen gefunden. Danke vielmals. Nein, überhaupt nicht. Und wie ein Schaltknopf schaut er mich an und sagt, du bist ein Schmarotzer, verdiene dein Geld gefälligst auf ehrbare Art und Weise, und hat mich angekickt und ist schnurstracks zur Zeitung gelaufen. Und dann hat er mich angeschwärzt und gesagt, da ist irgendein Helsenmeer-Offizier mit der Uniform voraus, der schlürft Bier und pöbelt die Leute an und so weiter. Und dann ist der Journalist zu mir gekommen und hat gesagt, wo der alkoholisierte Offizier sei, wo die Leute. Und ich bin dort gekommen und gefunden, Offizier ja, anpöbeln nein, Bier schlürfen auch nein. Und dann haben die Leute von der Gasse gelacht und gesagt, nein, also das haben sie schon x-mal probiert. Denn 4-5 Wochen, wo ich schon dort bin, haben sie nicht geschafft. Und am nächsten Tag ist ein genialer Bericht von der Wiedergeburt. Wie wird ich Christ? Und das ist in der ganzen Stadt umgegangen. Und aufs Mal ist das vom Minus zum Plus geworden, aufgrund von dem, was mich angeschwärzt hat. Amen. Weil so tut Gott bauen. Da musst du nicht viel machen. Da musst du einfach sagen, Herr, ich bin bereit, und das wird er auch hier tun. Wenn wir, sobald wir präsent sind, wird Gott von alleine Wunder tun. Wenn wir zu ihm stehen, das heisst ja in der Bibel, wenn wir ihn bekennen gegen uns, wird er sich auch zu uns stellen. Oder? Und wenn wir das tun, werden Wunder geschehen. Das kann gar nicht anders sein. Und so habe ich meine Bestimmung gefunden, als Gassenarbeiter, als Streetworker, bin 12 Jahre lang auf der Straße gsi, oder 10 Jahre lang. Am Schluss habe ich es abgegeben. Und jetzt sind andere zwei Leute rausgegangen. Aber Gott hat in diesen Jahren 30 Leute habe ich zu Saludisten einreihen in diesem Chor. Ja, 14 Leute sind Freunde geworden. Es haben sich Menschen bekehrt. Es ist einer gekommen, das war auch ganz am Anfang, ein baumlanger Mann, alkoholisiert, kommt auf mich zu, schaut mich an, Entschuldigung, wenn ich es jetzt so sage, wie es halt war, schaut mich an und sagt, es nimmt den schon Wunder, ob ich ein Arschlochpfaff sei oder ein Guter. Und dann schaust du auf und denkst, okay. Dann habe ich gesagt, ja, du hast völlig recht, manchmal bin ich ein Arschloch. Der ist fast umgekippt. Was hast du gesagt? Und gesagt, ja, manchmal bin ich ein Arschloch, aber du kommst zu prüfen. Ich komme jetzt alle Wochen raus und komme zu prüfen. Nach ein paar Wochen hat er gesagt, du bist ein geiler Sieg. Der ist nachher ein Rekrut geworden in der Helsamee. Der ist am Sonntag in den Gottesdienst gekommen. Vom Montag bis am Freitag war eine Kanone voll gewesen. Am Freitag oben hat er das letzte Bier getrunken, damit er am Sonntag nüchtern in die Versammlung kam. Aber das war ein schwerster Alkoholiker. Der ist dann an einer Leberzirrhose gestorben, aber hat sich bekehrt. Er ist ganz klar entschieden unterwegs. Und der ist manchmal hinten gesessen und hat gesagt, so eine Kappis, was du erzählst. Und dann hast du gewusst, jetzt musst du überlegen, was machst du jetzt in dieser Situation beim Predigen weiter. Aber das hat das ganze Chor aufgewickelt, auf eine gute Art und Weise. Das ist nicht alles so nach Regel gegangen. Man hat den Heiligen Geist wieder viel mehr machen lassen. Und so einfach noch ein Schlussbild. So ist es einfach. Eben, ich könnte so viele Sachen, ich habe noch etwas, wo ich ganz klar weiter sagen will. Weil auch das Auto ist eigentlich durch das entstanden, das Lebensmobil. Wo ich ganz fest hoffe, sobald das Ganze, die Pandemie aufhört, dass ich wieder intensiv mit dem unterwegs sein kann. Aber eine Geschichte, bevor wir ganz am Schluss kommen, würde ich noch erzählen. Und zwar in dem Zusammenhang. Mit meinem Gott kann ich über Mauern springen. Es gibt nichts, wo nicht möglich wäre, dass es geschehen könnte. Ich hatte einen Mann, der ist immer in den Mittagstisch gekommen. Der war ein Jungsoldat in der Heilsarmee. Ich weiß nicht wo, aber er war ein Jungsoldat. Seine Eltern waren Saludisten, haben sich scheiden lassen, sind auseinander. Und ja, so traurig dass es ist, aber das Korps hat die Situation nicht aufgefangen. Und das hat eine Prägung gegeben in das Leben hinein. Und es ist so wichtig, auch die schwersten Situationen, die wir in einem Chor erleben, zu tragen. Wir müssen nicht immer alles verstehen, aber mitzutragen, dass die Leute wissen, sie haben eine Heimat hier und sie sind nicht einfach wegen dem aussen weg. Dann machen wir den grössten Fehler. Und das ist bei dem passiert. Und dann ist seine Mutter gestorben und so an ihn kennengelernt. Da ist ein Mittagstisch gekommen, hat mir dann sein Leid erzählt, hat gesagt, seine Mutter, die ihm das Tiefste und das Wichtigste war, ist weggestorben und mein Leben ist jetzt mitgestorben. Und das habe ich schon manchmal erlebt, das ist das Schlimmste, was passieren kann, wenn ein Mensch sagt, mein Leben ist jetzt mit tot. Dann hat er sich verbunden mit dem Tod. Das hat einen geistlichen Hintergrund, der ganz, ganz schwierig ist. Und der ist abgesackt. Das war ein lebendiger, toter Mensch gewesen. Über Jahre. Und eines Tages, und ist immer gekommen, am Mittagstisch, hat immer gesagt, los, wenn ich gesagt habe, komm, darf ich mit beten? Nein! Gebet, Bibel, lass mich auch in Ruhe, ich will nichts wissen. Und dann nachher hat er eines Tages gesagt, weißt du, Severino, das ist der einzige Ort von allen Orten, die er kennt, wo ich mich wohlfühle. Hier bei dir in der Heilsarmee. An dem Mittagstisch. Hier darf ich sein, wie ich bin. Hier habe ich Heimat. Und die Heimat hat dazu geführt, dass er eines Tages seine Wohnung aufgeräumt hat. Er ist gekommen mit einem Lachen. Da hast du richtig gemerkt, Leben kehrt zurück. Er hat gesagt, jetzt fange ich an, meine Wohnung wieder aufzuräumen. Am Schluss hat er die Wohnung aufgeräumt gehabt, hat dann immer wieder so Magenweh gehabt. Und eines Tages kommt er und sagt, Severino, ich habe Krebs. Im Endstadium. Es hat mich geschudert. Ich bin vor Gott und habe gerannt und gesagt, das finde ich einfach fast schon gemein. Jetzt passiert so einen hoffnungsvollen Inhalt und jetzt wird ihm das auferlegt. Und dann habe ich ihn eingeladen für Party mit Jesus und er hat gesagt, los, kommst du auch? Und er hat gesagt, ja, es geht nicht. Dann habe ich gesagt, ich komme dich besuchen wenigstens. Ich bin 5 Minuten bei dir, ist in der Oberstadt. Dann hat er gelacht und gesagt, das glaube ich dir nicht. Dann habe ich gesagt, ja, sicher komme ich dich besuchen. Dann habe ich gesagt, ja, weißt du, ich liege in Bern in der Palliative. Und das ist ein Todes, eigentlich, das ist das letzte Ding. Dann habe ich gesagt, okay, ich komme vorbei, dann bin ich zu ihm gegangen. Und was ich dort gesehen habe, das ist KZ. Die kennen ja die ausgemergelten Menschen, die eingefallen sind, wo du siehst den Tod vor Augen. Ich bin dort um eine Ecke gekommen, ich habe einen Jüngling noch mitgenommen vom Chor. Und habe den Mann gesehen und mir sind Tränen runtergefallen. Und dann habe ich gesagt, ich darf das jetzt schon sagen, habe gesagt, Dev, hast du den Frieden? Und er strahlt, dann sage ich, selbstverständlich habe ich den Frieden. Ich passe nicht gebückt. Dann habe ich gesagt, ja, was ist passiert? Ja, der Pfarrer ist vorbeigekommen, ich habe mein Leben Gott gegeben. Dann habe ich gesagt, ja, dann darf ich etwas aus dem Spörtchen lesen. Selbstverständlich darfst du etwas aus dem Spörtchen lesen. Und er hat immer gesagt, ja, mich auch in Ruhe mit der Bibel. Und dann habe ich dann etwas aus der Bibel gelesen. Und ich liebe immer das, was an dem Tag ist. Und jetzt müsst ihr euch vorstellen, an dem Tag, das ist kurz vor Weihnachten, heisst es drin, heute, wenn ich dich zu mir hole, so in dem Sinn, oder? Und er denkt, sorry, das ist ja nicht von mir, das ist wirklich. Und dann hat er gesagt, habe ich zu ihm gesagt, darf ich mit dir beten? Dann sagt er, selbstverständlich darfst du mit mir beten. Dann habe ich die knöchigen Hände in meine genommen und habe gebetet mit ihm. Wir haben beide, er hat zwar gestrahlt, ich habe briegert von Freude, von Glück. Ich war völlig hin und weg gewesen. Das Zimmer hat geleuchtet, wie Jesus Christus anwesend war. Und zwei Tage später bin ich nochmal vorbeigegangen. Er war dann schon bewusstlos gewesen und habe nochmal etwas gelesen und nochmal gebetet. Und das war für mich so gewesen, an diesen Weihnachten, wie Gott sagt, ich habe ihn zu mir geholt. Er hat es gut dort. Es war noch keine 40 gewesen, aber er ist bei mir. Und das sind die schönsten Momente, ihr Lieben. Wenn Menschen so einen Weg noch finden dürfen, kurz vor Schluss. Und darum auch die Frage, lass dein Herz in die Freiheit gehen. Und ich habe schon viel zu viel in diesen 25 Dienstjahren erlebt, in der Heilsarmee mir oder darüber hinaus, und weiss, dass es so viele Menschen gibt, die geplagt sind. Die können eine Uniform anhaben, ist alles gut und recht. Aber es gibt so viele Plagte unter uns. Es gibt so viele Menschen unter uns, die einen Keller und eine Ästerung haben, wo uralte Sachen vergraben sind, die ihr eigentlich gar nicht braucht. Wo ihr schon längstens loslassen könnt und sagen, ich will das Ganze gar nicht mehr. Und, hä? Können wir schon machen. Die Frage ist jetzt geistlich oder anders, aber ich komme bei beiden mit. Aber wir haben hinten ein Kreuz eingerichtet und eigentlich, wir kennen ja die Gebetsbank. Aber wir haben einfach gefunden, wir wollen die hinteren versetzen. Weil manchmal hat man so ein bisschen fast das Gefühl, man ist hier ausgestellt. Das soll eben nicht der Fall sein. Aber ich will es gleich ans Herz legen. Wenn etwas da ist, dann löhnt euch von, begegnet Gott. Das ist nichts Falsches. Und ich habe ja ein Burnout noch gehabt, auch noch zum Abschluss. Eben, ich könnte noch vieles erzählen, was im Burgdorf alles passiert ist. Aber im Burnout habe ich so fest gelernt, einfach auch loszulassen. Ich hatte einen super Therapeut gehabt und ich hatte den Abschluss gehabt mit dem Therapeut. Die einen haben es vielleicht mitbekommen oder nicht. Aber letzten Sommer, als ich endlich den Abschluss gehabt mit dem Therapeut, fiel der tot um. Herzinfarkt. Und das ist ein tiefer Freund geworden zu mir. Das war eine Person, die mir in dieser Zeit, von dem über Jahr mit ihm unterwegs war, so tief ans Herz gemacht hat, und ich gemeint, Gott nimmt mir etwas Elementares weg. Und ich bin dort auch an die Beerdigung. Ich habe durchgeheult. Ich habe schon lange nicht mehr, nicht einmal bei meinen Eltern, nicht mal bei den Schwiegereltern, ich habe nur noch geheult. Ich habe so nicht begriffen, was jetzt abläuft in meinem Leben. Aber Gott macht keinen Fehler. Gott macht keinen Fehler. Und darum schleift nicht Sachen mit euch herum, wo so unlogisch ist. Gebt es ab. Gebt es ab. Weil Jesus steht da und sagt einfach zu euch, hey, kommt zu mir. Nehmt meine Hand, greift meine Hand. Werdet frei von all dem, was euch niederdrückt. Wir werden jetzt ein Lied hören und der Steph und Deborah sind auch bereit. Und wenn jemand vorne Gebet oder hinten Gebet wünscht, dann dürft ihr das in Anspruch nehmen. Oder auch hinterher. Mein Herz hat den Heiland gefunden. Dankeschön.